Herzlich willkommen beim New Work Talk Podcast, dem Podcast für Entscheider. Die Arbeitswelt wandelt sich stetig und stellt große Herausforderungen an uns alle. Wie werden wir in der nahen Zukunft arbeiten? Wie realistisch ist die Umsetzbarkeit neuer Arbeitsformen? Mit welchem Aufwand sind diese verbunden? Und was muss bzw. wird sich voraussichtlich in den nächsten Jahren in der Arbeitswelt für uns ändern? Diese und viele weitere Fragen versuchen wir im Rahmen des New Work Talks zusammen mit spannenden Gästen zu beantworten, um Ihnen als Entscheider Ideen und Denkanstöße mitzugeben. Wir wünschen Ihnen nun viel Spaß beim Anhören der heutigen New Work Talk Podcast Folge. Heute zu Gast Frank Steffens, Geschäftsführer der Brüninghoff GmbH. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des New Work Talk Podcasts. Wieder mit dabei sind die Kollegen Tobias Augsten, Markus Blank und mich, Markus Sommer. Und wir haben auch heute wieder einen interessanten Gast. Und zwar, wer mag ihn vorstellen von euch? Oder erstmal andere Frage. Wie war euer Arbeitstag heute? Markus, wie war deiner?
Ich hatte heute einen sehr guten Tag, relativ entspannt. Die Arbeit ging mir heute leicht von der Hand und ich freue mich eigentlich heute schon den ganzen Tag riesig auf das heutige Gespräch mit dem Herrn Steffens.
Sehr cool. Ja, und bei dir, Tobias?
Ich hatte heute auch einen wunderbaren Arbeitstag, den ich mit unserem Podcast-Gast verbringen durfte.
So sieht's aus, ja. Ich hätte nicht schöner sein können, Tobias.
Ich hoffe, ihm ging das genauso.
Ja, sehr gut. Wie immer.
Deshalb würde ich
ein gesegneter Tag mit dir.
Also deswegen würde ich auch unseren Gast kurz vorstellen, der Frank Steffens, der dann aber auch selber noch ein paar Sätze zu sich sagen kann. Den kenne ich seit ungefähr 9 Jahren, weil ich seit 9 Jahren auch die Firma Brüninghoff strategisch begleiten darf. Der Frank Steffens selbst ist eben heute unser spannender Gesprächspartner. Zum einen, weil es darum geht, Verwaltungsgebäude in Holzhybrid-Bauweise zu erstellen. Da ist die Firma Brüninghoff gerade an vielen Projekten, an großen Projekten, wo beispielsweise bei der Firma Siemens in Erlangen oder bei der Firma Sartorius in Göttingen große Verwaltungsgebäude in Holzhybrid-Bauweise entstehen. Und zum Zweiten ist der Frank auch Geschäftsführer einer Organisation mit über 600 Mitarbeitern und beschäftigt sich derzeit auch sehr mit dem Thema New Work und wie wird in Zukunft die Arbeitswelt aussehen. Also insoweit die kurze Vorstellung von unserem Gast heute.
Vielen Dank. Soll ich noch ein bisschen was ergänzen?
Sehr gerne. Gerne,
klar. Genau, ich bin gelernter Ingenieur und tatsächlich seit jetzt schon 12 Jahren im Hause Brüninghoff. Und das Haus Brüninghoff ist hochspezialisiert, einer der wenigen in Europa auf die Mischung von verschiedenen Materialitäten miteinander, darunter eben Stahl, Beton, Holz und Aluminium. Und das machen wir seit jetzt schon 45 Jahren. Und aufgrund dieser langjährigen Erfahrung und halt auch dieser Bauweise, Materialien miteinander zu kombinieren, sprechen wir schon seit Ewigkeiten von hybriden Bauen, also überall immer dort, wo wir massiv in die Primärkonstruktion, also in die tragende Konstruktion des Bauwerks tatsächlich eingreifen. Und das betrifft sowohl Gebäude, die so in die Fläche gehen, also alles, was so hallenartige Strukturen hat, bis hin zum Flughafenterminal, was wir abwickeln, bis hin halt eben zu Gebäuden in der Mehrgeschossigkeit, so alles, was mittlerweile bei uns so ab 3 Vollgeschosse anfängt. Und das höchste Gebäude, was wir jetzt gerade fertiggestellt haben, das 3. höchste Gebäude der Welt aus Holz mit 21 Etagen in Amsterdam, ist so jetzt so gerade so die Grenze, die wir jetzt so erreicht haben. Und in dieser Kombination beschäftigen wir halt eben seit vielen Jahrzehnten ein hochspezialisiertes Team, was auch nicht nur in Bezug auf Materialverwendung, sondern halt auch in Bezug auf Digitalisierung halt seit Ewigkeiten schon massiv in digitalen Gebäuden nicht nur plant, sondern hat auch produziert, abwickelt und Gebäudemodelle hat, auch digital übergibt. Also das sind so die Träume vieler Planer, Architekten, Bauherren insbesondere, die immer sich darüber beschweren, wo ist denn die digitalisierte Bauwirtschaft? Also Kunden können das bei uns erleben und das auch schon wirklich eine halbe Ewigkeit. Das ist eben das Spannende daran. Es geht ja nicht nur um das Bauen in Verbindung mit Holz, sondern ja auch um neue Prozesse und veränderte Verfahren, die auch einfach, wo auch einfach Digitalisierungsthemen halt auch einfach wiedergefunden werden können. Das kurz nochmal als Ergänzung.
Das heißt, digitale Bauwirtschaft, wie kann man sich das konkret vorstellen? Weil ich frage jetzt mal wahrscheinlich ganz doof, ich bin überhaupt nicht vom Fach. Wie haben Sie da ein konkretes Beispiel, sodass man sich das besser vorstellen kann?
Natürlich, beim Bauen beginnt ja alles mit der Designphase. Also es beginnt ja erstmal mit den ersten Geometrien, die entstehen. Das ist ja der erste Step der Digitalisierung. Es wird halt in Modellen gearbeitet. Es werden Körper entstehen, die dann später zu Wänden oder zu Decken oder zu Stützen oder Trägern werden, Fassaden bis hin halt eben zu modulartigen Geometrien halt einfach im Innenausbau. Und das sind die ersten Schritte eigentlich der Digitalisierung klassischerweise und das von Anfang an. Also es startet tatsächlich nicht bei uns zumindest nicht auf dem Reißbrett, sondern es startet wie bei jedem Projekt in der Entwurfsphase tatsächlich zu 100% digital. Und das sind ganz wesentliche Meilensteine halt einfach, um auf Grundlage dieser ersten Geometrien beispielsweise Kosten abzuleiten, Termine abzuleiten, zu visualisieren natürlich, ja, also das Gebäude auch weitestgehend natürlich halt auch begreifbar zu machen, gerade für die gerade in so einer Angebotsphase, gerade auch für die Bauherren, die sich da nicht so viel drunter vorstellen können. Aber halt auch schon komplett durchparametrisiert. Das heißt, die Modelle beinhalten nicht nur harte Daten wie die X-, Y- und Z-Achse, sondern sie beinhalten auch schon bereits viele weiche Informationen, wie zum Beispiel, aus was für einem Material bestehst du, was hat das Material für einen CO2-Footprint, bist du recycelbar? Also im Endeffekt halt ist natürlich, nach oben hin gibt es da überhaupt gar keine Grenzen. Und das sind die ersten Schritte, die mich dann wichtig sind für die spätere Nutzung, weil je nachdem, wie dieses Gebäudemodell genutzt werden soll, beispielsweise in Richtung Produktion oder in Richtung Projektabwicklung, also Gebäude, dann das Gebäude zu bauen oder auch später Betrieb, also die eigentliche Betriebsphase, in der das Gebäude dann drinsteckt, all diese Daten werden dann von uns so vorbereitet, dass tatsächlich Kunden sie später nutzen können für jegliche Art an Themen, die sie damit verbinden möchten.
Da nutzen Sie BIM wahrscheinlich sehr stark, oder?
Na, am Ende ist Building Information Modeling, dafür steht ja die Kurzform BIM, ja nichts anderes als eine Haltung und eine Methodik halt einfach, um nichts anderes zu sagen, startet ein bisschen früher mit dem Digitalisierungsprozess halt einfach. Und wenn ihr schon Geometrien digitalisiert, dann macht es doch bitte von Anfang an vernünftig und abgestimmt auf die Bedürfnisse des Kunden und des Projektes. Und diesen Schritt nach vorne zu ziehen und damit unter Umständen zum Beispiel Planungsphasen, die viel, viel später erst beginnen, tatsächlich auch nach vorne ziehen zu können, also zeitlich nach vorne ziehen zu können. Wenn man das beherrscht, dann schafft man es tatsächlich, jegliches Gebäude, egal aus was es besteht, am Ende des Tages halt im Planungsprozess deutlich zu verkürzen. Und das ist ja genau die Krux. Das ist die Krux, Planungsprozesse zu verkürzen, bedeutet am Ende des Tages, dass irgendeiner weniger Geld verdienen wird. Und das ist mit Sicherheit auch eine Hürde, durchaus halt einfach, weshalb sich die klassischen Planungsprozesse immer wieder mit den Beteiligten immer wieder schwer tun, in solche Themen zu investieren. Wir sind ja an ganz vielen Stellen, gerade im Office-Bereich, der Generalübernehmer. Das heißt, wir bieten Design und Bild aus einer Hand an. Und dafür beschäftigen wir allein über 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der integralen Planung. Also Architekten, Tragwerksplaner, Haustechnikingenieure, Ausführungsplaner, Konstrukteure. Also das im Endeffekt das gesamte Sammelsurium an Expertinnen und Experten, die tatsächlich diesen Prozess aus der Planung heraus bedienen. Ohne die wäre Digitalisierung im Bau nicht möglich.
Ja. Da haben Sie absolut recht. Also ich bin selbst auch in der Baubranche tätig oder zumindest am Rande in der Baubranche tätig und ich gebe Ihnen zu 100% recht, dass derjenige, der am Schluss der Kette kommt, wenn es nicht sauber geplant ist, in der Regel entweder kein Geld verdient oder nur sehr wenig verdient. Von der Seite ist es sehr wichtig, das, was Sie sagen. Inwieweit nutzen Sie denn jetzt in Ihrem Unternehmen Also neben BIM weitere Themen zu dem Thema Digitalisierung. Also das heißt, ich sag mal, in irgendeiner Form können Ihre Mitarbeiter schon remote arbeiten?
Ja, natürlich können die remote arbeiten. Also wir haben tatsächlich zum Zeitpunkt der, also im Endeffekt haben wir bisher den Großteil unserer Anwendung virtualisiert. Von daher, die sind alle schon einen Schritt weiter. Alle unsere Mitarbeiter oder der überwiegende Teil unserer Mitarbeiter sind mit mobilen Endgeräten ausgestattet. Bei den einzigen, wo wir manchmal eine Ausnahme machen, das sind diese CAD-Arbeitsplätze, die noch ganz viel Bums auf der Maschine brauchen hat einfach, wo auch einfach dann das mobile Endgerät noch nicht wirklich ausreicht. Aber das sind tatsächlich nur noch die allerwenigsten hat einfach. Also unsere Mitarbeiter und Mitarbeiter sind seit Ewigkeiten schon mit mobil unterwegs und wir haben den Großteil mittlerweile im Anwendungsbereich auf Microsoft umgestellt, sind gerade dabei, die ersten Schritte im Business Central in der Umstellung zu gehen, versuchen unsere gesamten Datenstrukturen nochmal neu zu harmonisieren und anzupassen. Das wird uns mit Sicherheit die nächsten 2 Jahre noch intensiv beschäftigen, aber ich empfinde den Schritt neben den Digitalisierungsschritten jetzt im Planungsprozess, im Produktionsprozess, die wir schon längst abgeschlossen haben, auf den Seiten der weiteren Prozesse, der klassischen Support-Prozesse eines Unternehmens und alles, was dazu gehört, auch im Kernprozess, das wird ein strategischer Vorteil werden, halt einfach in den nächsten Jahren dort gut aufgestellt zu sein und einfach die Verfügbarkeit von Informationen zu beschleunigen, das Anreichern von Informationen zu beschleunigen. Und da spielen natürlich halt digitalisierte Gebäudemodelle für uns in der, zum Beispiel im Forecasting, eine ganz entscheidende Rolle. Also es gibt bei uns halt auch schon ein Projekt, das wird sich zukünftig mit dem Thema künstliche Intelligenz beschäftigen, wo wir halt versuchen, wirklich diesen Schatz an Daten, den wir da über einem Jahrzehnt in der Geometrie angearbeitet haben, halt einfach tatsächlich zu überlegen, was wir mit diesem Schatz an Daten zukünftig im Bereich Forecasting zu machen. Ja, also wirklich dann halt auch über Prozesse der künstlichen Intelligenz dort zukünftig Ableitungen herzuleiten, wie lange wir an Bearbeitungszeit brauchen, wie lange wir tatsächlich für das Bauen von Gebäude brauchen, wie lange wir für das Planen von Gebäude brauchen, nicht mehr so hart nach Terminplänen zu gehen, sondern wirklich sehr detailliert nach den Datenmodellen sowas abzuleiten. Also es geht ja um viel, viel mehr als jetzt nur um das Bauen, sondern es geht einfach darum, die Zeit des Planens und des Bauens zu reduzieren, weil das ist der Kostentreiber, zumindest das, was wir als planendes, produzierendes und bauausführendes Unternehmen beeinflussen können, ist der Kostenfaktor, der sich eben über den Faktor Zeit ergibt. Und Zeit zu reduzieren, trotzdem sich anzumaßen, Qualitätsführerschaft anzustreben und trotzdem ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis anzubieten, also was sich auch Kunden leisten können und auch leisten wollen, das ist ja die Kunst, gerade in Zeiten, wo sich plötzlich auf einmal so Preissteigerungseffekte im Holzbereich auf einmal auftun, wo sich dann alle auf einmal die Frage stellen, gibt es denn jetzt überhaupt noch irgendjemanden, der ein wirtschaftliches Angebot abgeben kann? Und ja, den soll es natürlich zukünftig geben, aber das bekommt man nur hin, indem man nicht nur auf den Rohstoff, sondern halt auch auf die Prozesse einfach beherrscht und das halt auch positiv, auch im Sinne des Kunden natürlich auch zu beeinflussen.
Jetzt ist ein großes Thema natürlich, du hast gerade berichtet, wie digital ihr arbeitet. Und auf der anderen Seite erstellt ihr Verwaltungsgebäude. Und jetzt sind die Zuhörer natürlich, stellt sich die Frage, wird es denn in Zukunft überhaupt noch Verwaltungsgebäude geben? Also wird in Zukunft nicht 50% oder 80% der Mitarbeiter remote arbeiten? Was ist da deine Einschätzung, Arbeitswelt der Zukunft? Inwieweit wird es noch Verwaltungsgebäude geben?
Das steht ja schon relativ früh, wird diese Diskussion ja geführt. Also wir hatten ja noch nicht mal letztes Jahr den Ausruf des ersten Lockdowns hinter uns. Da wurde ja 14 Tage später schon im März oder April 2020 genau das ja irgendwie thematisiert, ob jetzt die Bürogebäude jetzt Mieter haben oder Käufer finden. Am Ende hat sich herausgestellt, zumindest in den Produkten, den wir anbieten, wir bieten halt eben schlüsselfertige Lösungen an im Office-Bereich, im Holzhybrid, also in einer Bauweise, in denen wir mit in der Kombination von Holz und Beton in einer extrem hohen Sichtqualität und in einer extrem starken Materialehrlichkeit tatsächlich halt Gebäude anbieten. Und da haben wir tatsächlich, um vielleicht das als erstes zu nennen, einen Run erlebt. Also wir haben im Endeffekt, Corona war da und alle wollten auf einmal dieses Produkt haben in Verbindung mit Holz. Warum wollten die das haben? Ganz einfach, dass die Branche der Developer war auf einmal konfrontiert mit Fragestellungen, wie erreichen wir Ziele der Klimaneutralität, was sind unsere Argumente, dem Klimawandel auf einmal zu begegnen, was sind die Themen, wie können wir positiv das Wohlbefinden, das Raumgefühl irgendwie beeinflussen? Gibt es da Themen der Bauweise? Ja, es gibt es. Irgendeiner gibt ja auch gute Ergebnisse, hat einfach in Verbindung mit Holz, also Gebäude in Verbindung mit Holz, die natürlich einen positiven Einfluss auf die Qualität, die Aufenthaltsqualität einfach hat. Auf einmal kamen Fragen der Kreislaufwirtschaft hoch, also Wiederverwendbarkeit. Also all diese Fragen kamen auf einmal hoch. Die waren vorher auch schon alle da, nur keiner hat sie laut gestellt. Und auf einmal waren alle auf der Suche nach jemanden oder nach Unternehmen, die da irgendwie inhaltlich eine Antwort hatten und auch praktische Erfahrungen mit haben. Also von daher haben wir tatsächlich in unserem speziellen Marktumfeld im vergangenen Jahr einen absoluten Run gehabt, den wir so in der Form, ehrlich gesagt, auch nie hatten. Und deswegen ist tatsächlich konkret jetzt auf die Frage, wie ich das einschätze, ich schätze das aus unserer oder aus meiner unternehmerischen Sicht absolut positiv ein. Was ändert sich denn jetzt aktuell? Im Endeffekt ändert sich, gibt es halt eben neue Themen im Bereich von Finanzierung. Es gibt eben genau die Themen, dass sich halt verschiedene, auch teilweise kurzfristig die Klimaziele nochmal neu angepasst haben. Es gibt die Hoffnung vieler Investoren halt auch mit solchen Produkten in Verbindung mit Holz, also mit Produkten, die halt auch einen reduzierten CO2-Footprint nachweislich haben, halt einfach an Attraktivität zu gewinnen im eigenen Portfolio. Von daher sehe ich tatsächlich in den Größenordnungen, in denen wir Gebäude bauen, und das sind ja nicht immer die riesigen Office-Gebäude. Ja, man darf ja auch mal kleiner bauen. Also man muss ja nicht gleich so ein 20.000, 30.000 Quadratmeter Bürogebäude in Berlin hinsetzen. Es gibt ja noch viele andere Bauherren, die halt vielleicht nur 2.500 Quadratmeter haben möchten an der Stelle. Und für diese Kunden dann auch wirklich ein tolles Produkt anzubieten, das ist tatsächlich aktuell ganz stark in der Nachfrage. Also ich sehe da wirklich in der Zukunft nur Positives. Ich sehe keinen Rückgang. Der mag sich mit Sicherheit bei den klassischen Bürogebäuden in konventioneller Bauweise, in den klassischen Lagen der Metropolstädten, da haben wir tatsächlich auch Rückmeldungen bekommen von Bauunternehmern, die wir gut kennen, dass sich da tatsächlich eine Nachfrage durchaus halt gesenkt hat. Ja.
Noch mal ganz kurz zum Thema New Work, weil ich habe so verstanden, 600 Mitarbeiter hat die Unternehmen. Mhm. Und wie viel Prozent arbeiten davon remote?
Also wir haben so von der Aufteilung her so 50-50. Wir haben 50% der Mitarbeiter sind gewerblich und 50% sind angestellt. Und von den 300, die angestellt sind, sind wahrscheinlich um die 190 remote.
Mhm. Das heißt, die Remote-Mitarbeiter kommen überhaupt nicht ins Office, oder wie haben Sie es
organisiert? Die können ins Office kommen. Also wir haben sie natürlich jetzt im Zuge des Lockdowns überwiegend im Homeoffice gehabt, halt einfach. Das haben wir auch mit Beginn des ersten Lockdowns auch ziemlich zügig hinbekommen. Das hat so ungefähr 48 Stunden gedauert. Warum so kurze Zeit? Weil wir halt alle Standorte, wir haben 5 Standorte auf Glasfaser in den vergangenen Jahren proaktiv schon umgestellt lassen. Also auch, wir haben ja auch einen Standort im tiefsten Schwarzwald. Auch da haben wir es irgendwie hinbekommen im Außenbereich, dass da irgendeiner Erbarmen hatte und ein schönes Kabel gelegt hat und es sogar einen Betreiber gab. Also haben wir da ein bisschen Glück gehabt in der Anbindung der Standorte. Und wie schon gesagt, unsere Mitarbeiter waren ja auch schon zu dem Zeitpunkt überwiegend mit mobilen Endgeräten ausgestattet. Den Rest haben wir halt eben über deren privaten PCs halt durchorganisiert. Halt, ne? Und von daher, wir können relativ viele Remote setzen. Wir können sie aber auch alle wieder zurückholen. Wir sind ja halt auch vom Headquarter her sehr ländlich geprägt. Also von daher haben wir zumindest halt auch Mitarbeiter, die gerne auch wieder in die Firma zurückkommen. Also der überwiegende Teil, ich würde mal sagen 95%, freut sich natürlich halt auch wieder zurückzukommen und nicht nur remote zu arbeiten. Aber wir wechseln das. Also wir werden jetzt tatsächlich mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine Vereinbarung treffen, eben über mobiles Arbeiten, wie es ja so schön heißt, dass halt auch mehrere Tage in der Woche durchaus genutzt werden können, remote zu arbeiten. Das ist eine echte Veränderung, ja. Also die hat es tatsächlich, Pläne hat es immer dafür gegeben, aber jetzt kommt tatsächlich die richtige Umsetzung.
Aber setzt dann auch jetzt Vertrauen der Führungskraft in die Mitarbeiter dann entsprechend voraus?
Die konnten das ja jetzt 12 Monate proben.
Richtig.
Wir haben ja unfreiwillig, haben wir jetzt eine Probephase gehabt und das ist ja das Tolle. Diese Lockdown-Phase ist ja in neben vielen menschlichen Tragödien halt einfach, ist ja zumindest rein unternehmerisch ein echter Segen für die Organisationsentwicklung. Also sowas möchte ich nicht häufig erleben halt irgendwie. Und jetzt haben wir es aber erlebt und haben versucht, das Beste draus zu machen und auch die richtigen Schlüsse draus zu ziehen und auch die richtigen Entscheidungen dann auch zu fällen und auf Remote zu gehen. Wie schon gesagt, ist immer wieder ein Thema auch bei uns im ländlichen Raum gewesen. Und jetzt haben wir halt diese nicht gewollte Testphase. Wie funktioniert Führung im Alltag? Wie funktioniert das Vertrauensthema? Haben wir Menschen dabei, die das ausnutzen? Und ja, klar, wir haben mit Sicherheit, gibt es da auch das eine oder andere schwarze Schaf. Aber wir haben tatsächlich gerade auch in den Planungsprozessen festgelegt, dass wir an Produktivität gewonnen haben. Also wir sind effizienter geworden. Warum? Weil die Wege kürzer geworden sind. Während das früher immer so war, dass man sich immer persönlich sehen musste, auch auf Arbeitsebene, dass jeder immer darauf bestanden hat, morgens mit einem Kaffee in der Hand bei dem anderen am Arbeitsplatz zu sitzen, war das dann natürlich auf einmal nicht mehr möglich. Und das hat aber dazu geführt, dass die Kommunikation sich zum Teil verdoppelt und verdreifacht hat. Am Anfang war das natürlich noch ganz lustig, weil dann alle ganz stolz waren, dass sie auf einmal am Tag viel, viel mehr geschafft haben und viel mehr abstimmen konnten und viel mehr Freigaben bekommen haben. Nach ungefähr 3-4 Monaten stellte sich natürlich Ernüchterung ein, weil da haben wir natürlich die ersten Beschwerden reinbekommen, dass alle völlig überfordert waren. Also dass viele natürlich von einem Termin in den nächsten gefallen sind, ohne Pausen einzuplanen. Also die Organisation hat auch ein bisschen Zeit gebraucht zu lernen, dass man zwischen dem einen Microsoft Teams Termin und dem anderen vielleicht mal 10 Minuten zum Runterfahren braucht halt, ja. Und sich nicht permanent sozusagen in den Anschlusstermin reinzubegeben, ohne mal nicht mal richtig den Kopf wieder freigekriegt zu haben. Ne? Aber das ist eine Lernkurve, die haben viele dort. Wir haben auch ganz intensiv an den Kommunikationskanälen gearbeitet. Wir hatten ein bisschen das Problem, weil auf einmal Teams dabei war. Das hatten wir schon ein Jahr zuvor eingeführt. War das Problem, wenn die Leute hatten dann auf einmal alle wurden über Teams angerufen und parallel bimmelte es aber woanders halt auch. Wir haben noch so eine Telefonanlage drin. Auf einmal bimmelte das Handy, es bimmelte das Festnetz, es bimmelte alles auf einmal. Also hatten wir, wir hatten jetzt ein bisschen Mühe und Not in den letzten paar Monaten tatsächlich auch mal unsere verschiedenen Kommunikationskanäle jetzt auch mal wirklich zentral zu fassen und auch natürlich den ganzen virtuellen Remote-Bereich da richtig einzubinden. Das war eigentlich jetzt die größte Herausforderung, die wir noch hatten, aber das lag tatsächlich mehr an unserer Telefonanlage halt einfach als an allen anderen.
Jetzt nochmal eine Frage zum Bauen mit Holz. Wenn das Ganze sich jetzt durchsetzt und man sagt, sehr viele Verwaltungsgebäude in Deutschland werden jetzt holzhybrid gebaut, wie ist es denn mit der Versorgung von dem Rohstoff? Also macht die Menschheit da jetzt nicht als nächstes dann die Wälder kaputt? Muss man sich Ängste machen, dass die Wälder verschwinden oder... Wie läuft derzeit die Versorgung der Bauwirtschaft mit Holz?
Ich beziehe das jetzt mal eben nur auf die Produkte, die wir so tagtäglich verplanen und verarbeiten. Ich muss vielleicht nochmal als Ergänzung sagen, das habe ich vorhin nicht, das Haus Brünninghoff ist einer der größten Holzvorfertiger in der Bundesrepublik Deutschland. Von daher haben wir natürlich einen nicht ganz unwesentlichen Holzverbrauch. Jetzt hat das Thema hybrides Bauen einen wesentlichen Vorteil. Und zwar der Vorteil liegt darin, dass wir uns eben tagtäglich damit beschäftigen, tatsächlich so wenig Material in unseren Konstruktionen und Elementen einzusetzen, wie es nur geht. Das heißt, Wir sind eine Organisationsform, die darauf getrimmt ist, wirklich Materialeinsätze zu reduzieren. Und beim hybriden Bauen vermischen wir ja mindestens zwei verschiedene Materialien. Das führt zum Beispiel eben dazu, dass wir beim Office-Gebäude als Holzhybrid geplant und gebaut eben einen Holzanteil haben, aber einen genauso gleichen Betonanteil. Wir haben auch Stahlanteile drin. Das heißt, und das ist auch bei uns ein absolutes No-Go. Also wir würden nie auf die Idee kommen, jetzt ein Gebäude komplett jetzt aus Holz beispielsweise zu bauen, weil wir halt einfach viele Schwächen in dem Material haben. Und womit versucht man, ein schwaches Material zu kompensieren? Man macht es einfach dicker. So, oder länger an der Stelle. Das heißt, man erhöht tatsächlich den eigentlichen Rohstoffbedarf. Das tun wir nicht. Und das erstmal vielleicht ganz kurz zur Herangehensweise an unserem Gebäude. Das heißt, wir minimieren schon auf das Maximum halt, minimieren schon den Rohstoffeinsatz, auch den Rohstoffeinsatz Holz. Das ist das eine. Dann verwenden wir natürlich halt auch jetzt speziell in Europa überwiegend natürlich Fichte. Manchmal auch in der Kombination mit Buche, dass wir also halt auch Laubprodukte, also Laubbäume sozusagen auch verwenden. Das ist nochmal ganz wichtig, halt einfach da auch verschiedene Holzarten miteinander zu kombinieren. Und um natürlich dann halt auch einen Beitrag dafür zu leisten, dass halt auch Holz, was jetzt beispielsweise im Wald rumliegt und zum Beispiel durch Borkenkäferbefall oder durch lange Trockenzeiten hat einfach, also durch zu wenig Wasser halt einfach eine schlechte Qualität hat. Auch dieses Holz benutzen wir, das setzen wir dann halt auch eben bei uns ein, sodass auch wirklich tatsächlich nicht jetzt, also alles sozusagen eingesetzt werden kann, was Wälder an der Stelle hergeben. Was jetzt generell der Einsatz von Holz angeht. Wir haben ja am Ende des Tages tatsächlich genügend Holz in den Wäldern. Also wenn wir jetzt beispielsweise die Berichterstattung der letzten Monate verfolgen, erst dann ist ja wirklich in den Medien aufgekommen, dass ja scheinbar zu wenig Holz da ist. Das ist aber nicht der Fall. Wir haben genügend Holz in den Wäldern, auch gutes Holz hat einfach, das Holz liegt halt in den Wäldern zum Teil lagernd rum, durch die Forstwirtschaft natürlich ein Stück weit halt auch dort vorgelagert und nicht weitergegeben. Und der eigentliche Bottleneck, der eigentlich zu dieser Holzverknappung geführt hat, sind die Sägewerke am Ende des Tages. Es gibt nicht mehr viele und die es gibt, sind recht groß. Die bestimmen natürlich das Tempo, wie gesägt wird und dementsprechend natürlich auch Verfügbarkeit und Preis. Das ist die einzige Gemengelage am Ende des Tages. Ansonsten, wenn wir verantwortungsvoll mit unseren Rohstoffen und Ressourcen auf der Welt umgehen, ist jede Ressource unerschöpflich. Und wenn man sich immer auf die Fahne schreibt, sowohl in der Planung als auch später in der Verarbeitung, nur das Minimalste an Rohstoff einzusetzen, glaube ich, kommen wir da auch, was Verfügbarkeit angeht, für das eigentliche Bauthema auch die nächsten Jahrhunderte gut versorgt weiter.
Trotz Abholzung des Amazonas?
Wir beziehen nichts aus dem Amazonas. Ich esse auch kein Soja. Wenn es hilft. Ich glaube, das Abholzen im Amazonas, ich glaube, da müssten sich viele Lebensgewohnheiten verändern, halt einfach. Das hat, glaube ich, weniger was mit dem Bauen zu tun. Das Holz, was wir beziehen, ist ausschließlich PEFC-zertifiziert. Da gibt es zwei Labels auf der Welt, FSC, PEFC. Wir haben uns auf PEFC fokussiert, weil das im Wesentlichen halt die Anbieter sind, wo wir halt Holzprodukte beziehen. Das sind ja nicht nur Vollholzprodukte, sondern halt auch sowas wie USB-Platten, also geschreddertes Holz, was dann gepresst ist. Das beziehen wir ausschließlich aus nachhaltig bewirtschafteten Forstwirtschaften und legen ziemlich viel Wert darauf, halt einfach unsere Lieferanten ziemlich genau auf die Finger zu schauen, woher das Material kommt. Und das tun wir als Mittelständler mit bestem Wissen und Gewissen. Ich glaube, wir haben gar nicht so einen riesen Holzverbrauch bei Brünninghoff, nehmen aber trotzdem die Situation sehr ernst. Und wenn das alle so ernst nehmen würden wie wir, und davon gehe ich weitestgehend bei der Industrie, zum Beispiel auch der Möbelindustrie, die auch ein enormer Holzverbraucher ist, auch die Autoindustrie ist ein Holzverbraucher, ja. Also Holz spielt ja an ganz vielen Industriezweigen eine elementare Rolle halt einfach. Und ich glaube, wenn alle das so beherzigen würden, wie wir das machen, und da, das hoffe ich, dass das alle tun, das ist nicht das Problem. Viel, viel schlimmer sind halt einfach Klimaveränderungen, an denen wir alle gemeinsam verantwortlich sind, die natürlich zu langen Trockenzeiten führen. Das sind Insektenbefalle halt einfach. Und da geht es gar nicht nur um den Rohstoff Holz, das betrifft ja die gesamte Flora und Fauna eines Waldes halt einfach, ja, und natürlich am Ende halt Holz. Aber die aktuellen Klimawandelthemen sind nicht verantwortlich für die Holzverknappung. Und auch, ich möchte das auch nochmal klarstellen, auch nicht China und Amerika sind dafür verantwortlich, sondern am Ende haben wir es hier selber in der Hand, und der Rohstoff Holz ist halt aktuell sehr beliebt. Es sind ja nicht nur wir Deutschen, sondern es ist halt so, dass das gesamte europäische Ausland einen Riesenbedarf an Holz hat. Ob das die Niederländer sind, die Belgier, die Luxemburger, die Portugiesen, die Skandinavier, alle haben auf einmal Strategien ausgerufen, um Gebäude aus Holz zu bauen. Und ganz ehrlich, wenn man bei so einem teilweise auch politisch motivierten Schlachtrufen jetzt auf einmal Holz überall einzusetzen, wenn das auf einmal auch so einen, ja, bisher überschaubaren Markt wie dem Holzmarkt und dem Vorfertigmarkt trifft, dann ist das doch kein Wunder, dass der Druck dann so groß ist, dass dann alle, also die gerade für die Verarbeitung von Rundholz verantwortlich sind, da natürlich halt dann ihre Kapazitätsgrenzen kommen. Und das ist ein ganz normales Marktgefüge, weil wenn der Druck, die Nachfrage explodiert, aber die Verfügbarkeit klein ist, dann ist das doch kein Wunder. Dann ist das ein ganz normaler Mechanismus.
Ja. Jetzt vielleicht abschließend nochmal eine Frage. Brünninghoff plant ja selber einen größeren Verwaltungsneubau. Gibt's da Konzepte, die verwirklicht werden, die zukunftsweisend sind? Wie unterscheidet sich der eigene Büroneubau von dem, was man vielleicht vor 10 oder 20 Jahren geplant hätte?
Der unterscheidet sich aus Brünninghoffs Sicht natürlich erstmal darin, dass er erstmal ein Holzhybrid wird. Und vor 10 Jahren hätten wir mit Sicherheit noch ein konventionelles Gebäude gebaut, weil wir vor 10 Jahren noch gar nicht in der Lage waren, diese Fertigteile wie eine Holzbetonverbunddecke zu produzieren auf eigenen Produktionslinien. Das ist erstmal von der Bauweise, wäre das sozusagen, ist das schon ein Quantensprung. Der nächste Sprung ist, wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, nicht irgendwie das Bürogebäude irgendwie zu bauen, wirklich, sondern als reduziertes, systemorientiertes Gebäude. Ja, wir wollen mit diesem Gebäude nicht zeigen, wie verspielt am Ende des Tages man mit Holz und Beton solche Gebäude entwickelt und baut, sondern wir wollen zeigen und damit aufzeigen, wie man es schafft, auch mit einem extrem optimierten Planungsprozess und sich an Standards halten, ja, die beispielsweise auch jeder Architekt und Architektin schon im Grundstudium lernt hat, einfach, wie man es schaffen kann, trotzdem ein tolles, hochwertiges, gerade in Verbindung mit Holz zu planen ist und also Gebäude hat letztendlich am Ende des Tages zu bauen. Und das ist das eine. Und das nächste ist, wir streben natürlich auch an in unseren Gebäuden, halt auch tatsächlich auf den hohen technologischen Einsatz von auch Klimaanlagen zum Teil zu verzichten, da wo wir es können, weil wir wissen, dass natürlich Holz im Innenraum halt auch Auswirkungen hat auf nicht nur auf Wohlbefinden, sondern auch auf das Klima im Raum. Und das wird leider gerade ganz wenig thematisiert. Warum? Weil die meisten Unternehmen sich nicht mit schlüsselfertigen holzhybriden Gebäuden auskennen, ne? Sondern da wird es, solche Gebäude werden häufig an verschiedene Unternehmen gegeben. Der eine macht den Rohbau, der andere macht den Holzbau, der nächste macht die Haustechnik, der andere macht die Dachabdichtung. Und es gibt kaum jemanden, der das Gebäude als Ganzes begreift und als auch als Kraftwerk begreift, als Effizienzbauwerk natürlich begreift. Und das ist bei uns natürlich halt anders, so dass wir uns auch anmaßen, wenn der Kunde das will, und wir sind ja in dem Fall jetzt bei dem angesprochenen Projekt der Kunde, auch zu versuchen, den technologischen Einsatz zu reduzieren, aber trotzdem halt an einem optimalen Wohlbefinden in den Räumen zu arbeiten und einem tollen Klima. Und das kann am Ende nur ein Gebäude werden, was in Verbindung mit Holz im Innenbereich entsteht. Das sind tatsächlich dann halt auch die Veränderungen. Also die wesentlichsten Themen, die Bauweise erzwingen, sind tatsächlich ein anderes Wohlbefinden, ein anderes Raumgefühl, eine andere Stimmung halt. Also ein positives Empfinden, ein Arbeitsklima zu schaffen, wo auch Materialität einen positiven Einfluss darauf hat. Und ich entschuldige, wenn ich das mal so sagen darf, also welches Bürogebäude, ja, konventionelles Gebäude, verursacht bei einem ein positives Wohlbefinden bei längerem Aufenthalt? Also ich kenne exakt keins. Ich kenne immer nur weiße Wände, abgehängte Decken halt einfach und eine Klimaanlage, die einem wirklich irgendwann nervt, weil man irgendwann einen kalten Nacken kriegt, ja, oder an der falschen Stelle postiert ist. Aber welches Gebäude trägt denn heute bitte schön maßgeblich dazu bei, dass man sich da drin halt auch insgesamt wohlfühlt? Und das ist ja eine Wohlfühl, das ist ja ein Gefühl, das ist ja nicht immer nur an Optik gebunden, sondern es ist halt einfach, ne, habe ich da ein Wohlbehagen oder, ne, und so weiter und so fort. Und da hat auch die Technik natürlich auch, oder der Grad des technologischen Einsatzes gerade in Bezug auf Klimaanlagen mit Sicherheit einen ganz großen Faktor. Ich finde, es ist, wir haben ja selber momentan eine Niederlassung in einem Holzhybridgebäude in Münster, dem H7, was wir mal gebaut haben. Und auch in Hochsommerzeiten mit dieser Keramikfassade und mit dem tragenden Holzelementen im Innenraum, auch in Hochsommerphasen, wo auch in Münster durchaus mal bis zu 35 Grad und mehr entstehen können, haben wir ohne Klimaanlagentechnik auf den Büroflächen ein absolut tolles Klima. Und darum geht's ja. Es geht ja auch darum, die Gebäude wieder zu entschlacken. Ob man das jetzt Low-Tech nennt oder sowas, ist eigentlich wurscht. Am Ende ist das wieder nichts anderes als der Gedanke, wie viel Verantwortung übernehmen wir mit weniger Rohstoffeinsatz auch in der Haustechnik, trotzdem das Optimum rauszuholen.
Hört sich sehr, sehr gut an. Und ich habe auch gelernt innerhalb der letzten Minuten oder so das Gefühl bekommen, den Eindruck gewonnen, dass Brünninghoff auch, ja, ein sehr, sehr interessanter Arbeitgeber sein könnte, vielleicht für manche Hörerinnen und Hörer da draußen. Weiß nicht, suchen Sie noch Mitarbeiter?
Ohne Ende. Ja. Also es ist natürlich genug zu sehen auf www.brünninghoff.de. Also da, wie immer, wie bei jedem anderen Unternehmen, sind unsere Gesuche da. Aber wir suchen Spezialistinnen und Spezialisten. Und wir suchen die Feuer und Flamme natürlich daraus sind halt, die zumindest ein Stück dazu beizutragen hat, einfach, dass wir an diesem Ressourceneffizienzthema halt weiterarbeiten können. Und wir haben ja nicht nur die Bauprojekte, in denen wir Projekt oder auch Bauleiter suchen. Wir haben ja nicht nur unsere integrale Planung, in dem wir Architekten und Ingenieurinnen suchen, jeglicher Art. Wir haben natürlich noch die großen Produktionen, in denen wir natürlich auch dort engagierte Leute suchen. Und natürlich die Baustelle, in der wir auch regelmäßig auf der Suche sind nach tollen Handwerkern. Wobei wir das Riesenglück haben, wir leben in so einer Region im Firmensitz, in dem wir immer wieder junge Leute, auch Abiturienten, tatsächlich in die Ausbildung bekommen. Wir haben 11 Ausbildungsberufe und haben dort eine, wie ich finde, da bin ich sehr stolz darauf, seit Jahrzehnten eine extrem starke Arbeitgebermarke. Also 10% unserer Belegschaft ist in Ausbildung und das halt über Jahre stabil. Und das ist halt schon, das ist irre. Deswegen diese jungen Leute rekrutieren wir dann natürlich auch immer für die Jobs halt auf den Baustellen und in der Produktion. Aber wir suchen natürlich immer wieder gerne noch Leute dazu. Aber wir haben natürlich halt auch eine Produktentwicklung, ein Innovationsmanagement, was immer wieder, wo wir natürlich immer auf der Suche sind, auch nach promovierten Menschen mit hoher Fachexpertise. Wir haben immer wieder neue Business Development Themen halt einfach. Momentan suchen wir doch im Bereich Mobilität und erneuerbare Energien halt einfach. Also, ne, wo wir halt im Endeffekt aktuell unsere neuen Hochbaumärkte entwickeln, neue Architekturen entwickeln eben für diese beiden Kategorien. Also wir haben absolut spannende Themen. Zuletzt, man findet uns natürlich halt auch auf vielen Kongressen halt, in dem es im Wesentlichen halt auch um Nachhaltigkeitsthemen geht. Das letzte war jetzt die erste Messe dieses Jahr, die GreenTech, das GreenTech Festival in Berlin, wo wir mit dem Betaport ein ganz tolles Konzept, in dem halt zukünftig neue Mobilitätsformen halt angedockt werden sollen, unterstützt haben. Also da findet man uns und wir freuen uns gerne auf Anrufe, Zuschriften oder Likes.
Klasse. Ja gut, alle entsprechenden Links, sowohl zur Website als auch, ich denke mal, LinkedIn sind wahrscheinlich ebenfalls aktiv. Genau. Packen wir in die Shownotizen der heutigen Folge, sodass Sie da draußen sich dann ganz bequem aus der Podcast-App Ihrer Wahl dahin klicken können. Und ja, ich habe ebenfalls noch gelernt, ich glaube, im KI-Bereich suchen Sie ebenfalls wahrscheinlich noch, oder?
Er gibt uns 1,5 bis 2 Jahre, dann sind wir soweit. Wir müssen erst noch ein paar Ausarbeiten machen, aber wir haben das Ding schon aufgesetzt, das Projekt. Tatsächlich, wir hatten halt auch schon einen Dienstleister, der uns da unterstützt, aber der wurde zwischenzeitlich aufgekauft, weil er so attraktiv war, dass wir uns jetzt gerade nach einem neuen tatsächlich ausschauen müssen. Und wir haben das mal eben kurz auf Eis gelegt. Aber egal was, die, die uns unterstützen möchten, auch im KI-Bereich, das muss ja nicht gleich immer Mitarbeiter sein, aber wer da draußen auch immer dort eine Fachexpertise hat, der soll sich doch bitte bei uns melden.
Ich habe in der Vorbereitung gesehen, dass Sie ebenfalls Podcast-Kollege sind, gell? Ich glaube, Sie haben selber als Unternehmen einen Podcast am Start. Kann das sein?
Richtig, richtig, genau. Da sind wir total stolz. Letztes Jahr, vor lauter Langeweile, weil wir auch keine einzige Veranstaltung durften, waren wir wahrscheinlich einer von vielen. Aber wir haben tatsächlich unseren Podcast Die Baufrequenz letztes Jahr rausgebracht und haben halt auch mächtig vorproduziert. Also wir haben auch immer so 2-3 Folgen, die wir im Vorfeld durchproduzieren. Die gehen dann auch so eine halbe Stunde und zu unterschiedlichsten Themen. Und tatsächlich das Letzte, was ich jetzt gerade freigegeben habe, was noch nicht veröffentlicht ist, da geht es tatsächlich um Personalrekrutierung. Da ist um meine Personalchefin mit einer Personalrekruterin im Streitgespräch, wie nach welchen Kriterien sozusagen sich Arbeitnehmer halt rekrutieren lassen. Und ganz großartig. Also wir haben halt auch immer auch externe Gäste auch mittlerweile auch dazu genommen. Aber das natürlich zum Teil auch den Spannungsbogen auch für die Zuhörer halt. Aber wir haben auch Bauthemen natürlich, aber wir haben natürlich halt auch Themen rund um das Bauen, Ressourceneffizienzthemen, Nachhaltigkeitsthemen, Personalgewinnungsthemen. Also das, was man über das, was wir uns zutrauen, drüber zu sprechen oder sprechen zu wollen und wo wir halt immer wieder Leute haben, die das nicht gerne anhören möchten. Also sind herzlich eingeladen.
Und da sind Sie selber als Sprecher aktiv oder wie kann man sich
das? Ich habe den ersten gemacht. Ich habe den ersten Podcast gemacht. Da ging es um hybrides Bauen. Also da habe ich nochmal für die ganze Nachwelt nochmal in meiner sanften Stimme aufgezeichnet, was hybrides Bauen ist halt irgendwie, weil das dann doch häufig immer wieder die halbe Welt durcheinander bringt. Jetzt gibt es ja hybride Kongresse, ja. Jetzt, also der wirklich dieser Begriff Hybrid, das ist irre halt, wie sich das verbreitet hat. Wir sind vor vielen Jahren damit angefangen und es hat sich auch im Baubereich, also wirklich, ich bin ein Stück weit verselbstständigt und dann geht es halt eben weiter. Hochhäuser aus Holz bauen, Nachhaltigkeit, dann haben wir jetzt der Podcast, der glaube ich momentan draußen ist, der aktuelle, da geht es um das Cree-System, da haben wir ein Brand bei uns aufgenommen, eine Marke und auch eine Lizenz, in dem wir halt ein Bausystem sozusagen aus dem Baukasten heraus anbieten und wo wir zusammen mit Cree Buildings und wir halt einen Podcast zusammen gemacht haben, warum man das tut, wofür das ist, warum das so geil ist und all so ein Quatsch. Also von daher, das sind ganz tolle Sachen und das Gute ist, dass das Bauen ist halt für viele halt auch schon hochkomplex. Das sieht immer so schön aus, wenn es fertig ist, aber der Weg dorthin, das ist für viele nicht immer so einfach zu begreifen. Und wir versuchen natürlich auch über unsere Podcast den Weg dorthin einfach ein bisschen verständlicher zu machen. Das lohnt sich.
Klasse. Verlinken wir ebenfalls in den Shownotizen. Und ich kann mir denken, dass vielleicht der Podcast in Ihrem Fall auch so ein bisschen als Magnet wirkt für Mitarbeiterrekrutierung, oder?
Ich hoffe es. Noch haben wir gar nicht so viele. Also wenn man sich so die Auswertung anschaut, das liegt natürlich auch daran, dass man jetzt auch nicht unbedingt mit der Firma Brünninghoff oder mit dem Thema Bau jetzt gleich sofort einen Podcast irgendwie verbindet. Also da sind wir natürlich auch so ein bisschen eingeschränkt, was unsere Mittelchen angeht, um das zu vertreiben. Aber wenn ihr uns verlinkt, ich bin gespannt, was sich dort tut und mal gucken, ob sich tatsächlich da auf der Ebene halt auch was weiterentwickelt.
Das werden wir dann feststellen in Kürze.
Genau.
Super, klasse. Ja. Herr Steffens, vielen, vielen Dank für die Zeit, die Sie sich heute genommen haben. Und ich denke, da spreche ich im Namen von allen, dass wir Ihnen ganz, ganz doll die Daumen drücken, dass Sie alle Ziele erreichen, die Sie sich gesteckt haben. Und weiterhin viel Erfolg.
Und weiterhin vielen Dank. Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung und ich wünsche allen in der Runde wirklich einen ganz tollen sommerlichen, halbsommerlichen Abend noch.
Danke sehr.
Dankeschön.
Ihnen auch. Dankeschön.
Ciao, ciao.
Ciao.
Wir hoffen, dass Ihnen die heutige Podcast-Folge des New Work Talk Podcast gefallen hat, neue Impulse für die Arbeit der Zukunft mitgegeben hat und bedanken uns dafür, dass Sie heute mit dabei waren. Wenn Sie Fragen, Anregungen, Tipps oder spannende Ideen zum Thema New Work haben, die wir in Zukunft in diesem Podcast besprechen sollen, dann freuen wir uns über Ihr Feedback per E-Mail oder in LinkedIn. Alle Infos und weiterführende Links finden Sie auf unserer Website newworktalk.com. An dieser Stelle bereits vielen, vielen Dank dafür. Wenn Ihnen der New Work Talk Podcast gefällt, dann können Sie uns mit einer Bewertung oder Ihrer Rezension bei Apple Podcasts unterstützen. Ansonsten abonnieren Sie den Podcast, wie eben genannt, in Apple, in Spotify, in Google Podcast und Co., um in Zukunft keine weitere interessante Folge des Podcasts zu verpassen. Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal sagen
Tobias Augsten,
Markus Blank
und Marco Sommer.